Vom Anwalt zum Kanzleigründer. Markus Löscher über Visionen, Herausforderungen und Erfolgsstrategien in der Rechtsbranche. Markus war 10 Jahre lang in einer der renommiertesten Arbeitsrechtsboutiquen Österreichs tätig. Seit 2020 in der Rolle als Equity-Partner. Nach einigen Monaten als Einzelanwalt gründete er anschließend im September 2023 Littler Österreich. Hallo Markus, schön, dass du heute da bist.
Hallo Sarah, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Wie du weißt, möchte ich ja mit dem Podcast junge Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte auch ein bisschen dazu motivieren, ihren Karriereweg ein wenig zu überdenken, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich finde, da bist du ein sehr gutes Beispiel. Du bist jung, erfolgreich unterwegs. Du hast 10 Jahre in einer sehr renommierten Arbeitsrechtsboutique in Wien gearbeitet, warst da zum Schluss, glaube ich, auch Equity-Partner. Warst dann kurz als Einzelkämpfer unterwegs und hast dann letztes Jahr Littler Austria aufgebaut. Wie kommt die Motivation, wie kommen die Ideen?
Ja, vielen Dank für die Lorbeeren. Also, die Ideen kommen natürlich aus der Praxis, aber natürlich dieses Unternehmertum oder so, das habe ich schon immer gehabt. Als Anwalt, als selbstständiger Anwalt letztes Jahr oder Einzelkämpfer, wie du mich genannt hast, habe ich gestartet, aber relativ bald wurde mir klar, ich brauche ein Team. Und du hast auch Littler erwähnt, also wir sind eine Arbeitsrechtskanzlei, wir sind weltweit eine Kanzlei mit 1058 Anwälten, die ausschließlich Arbeitsrecht machen. Und da braucht man für gewisse Cases auch eine Manpower, eine Womanpower und dementsprechend hat sich das Team dann in den letzten Monaten sehr schnell formiert und wir sind eine kleine, schlagkräftige Einheit, die es hoffentlich mit den Großen da oben aufnehmen können.
Und was war aber der ausschlaggebende Punkt oder warum hast du dir überhaupt überlegt, deinen eigenen Weg zu gehen? Weil du warst ja doch sehr lange Teil einer anderen Kanzlei.
Ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen sind irgendwann an einem Punkt in der Kanzlei, wo man sich die Frage stellt, kann man alte Strukturen brechen oder dort neu aufbauen oder macht man grüne Wiese? Und ich glaube, es war an der Zeit, weil auch mit meinem damaligen Kanzleipartner die Zukunftsperspektive vielleicht etwas andere war, dass ich gesagt habe, oder dass wir beide gesagt haben, es wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich mache mal mein eigenes Ding. Ich weiß noch nicht genau, was am Ende dabei rausschaut, aber ich will eine eigene Struktur mir schaffen, eine Kanzlei so aufbauen, wie ich es mir vorstelle. Es klappt dann am Ende eh nicht 100% so, wie man sich es am Anfang vorstellt, aber ich glaube, das war der erste Gedanke in diese echte eigene Selbstständigkeit.
Aber dieser Gedanke hat sich ja sicher auch mit der Zeit aufgebaut und das Verlangen ist immer stärker geworden. Wie war das da bei dir?
Es ist ja ganz spannend, dass wir Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sind, die immer selbstständig, immer weisungsfrei und trotzdem uns in so Einheiten wiederfinden, wo es dann natürlich wieder Regeln gibt, wo es vielleicht Hierarchien gibt. Ich glaube, diese Entscheidung generell, Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin zu werden, ist ja immer ein erster Schritt in die Selbstständigkeit. Und das kann vielleicht in einer größeren Einheit als Substitut vielleicht noch geregelter sein oder dann, wie ich jetzt den Kollegen kennengelernt habe letzte Woche, der mit 30 sagt, ich habe jetzt meine Prüfung und am nächsten Tag hänge ich mein Schild raus. Und jetzt bin ich cool. Sozusagen nach der Eintragung direkt Rechtsanwalt und beginne das Ganze. Das sind die, würde ich mal sagen, fast die ganz echten Pioniere.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Tätigkeit des Rechtsanwalts, vor allem jetzt, wenn man weggeht von den Großkanzleien, von diesen richtig großen Full-Service-Kanzleien, immer auch eine unternehmerische Tätigkeit ist.
Auf jeden Fall, ja. Also das sagen wir ja auch. Oder das Problem, was ja viele Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen haben, ist der klassische Ausbildungsweg. Du studierst Jus, du kommst meistens vom Gymnasium, hast keinen wirtschaftlichen Background. hast eine Matura, gehst dann auf die juridische Fakultät, studierst Jus, da hast du, wenn du jetzt nicht Wirtschaftsrecht studierst, hast du nicht unbedingt irgendwelche wirtschaftlichen Bezüge in deinem Studium. Und du lernst eigentlich nie wirkliches Unternehmertum und dann landest du als Konzi in einer Kanzlei und wenn du da dann eben nicht das Glück hast, dass dir dein Ausbildungsanwalt schon Unternehmertum irgendwie auch beibringt, dann hast du das eigentlich nicht.
Man muss auch sagen, in der Konzipientenzeit, wenn man sich jetzt die AWAC-Seminare, bis auf vielleicht Sprung ins kalte Wasser oder so, diese Spezialseminare ansieht, ist es ja eine inhaltliche Ausbildung und keine unternehmerische, führerische, wie baue ich Strukturen auf,
wie funktioniert meine Buchhaltung? Ja, wie machen wir Controlling? Wie läuft der Laden eigentlich?
Ja. Und so weiter. Also das heißt, was viele Kollegen und Kolleginnen am Beginn dieser echten, ganz vollen Selbstständigkeit sehen, ist, auf einmal ist so ein Wald an Dingen, die ich jetzt abarbeiten muss. Und das beginnt im ganz Kleinen mit den ersten Fragen, wie in welcher Struktur will ich arbeiten, wer ist sozusagen mein Mandant, wie schaut das aus, bis zum großen, was will ich eigentlich machen, was ist mein Betätigungsfeld?
Ja, welche Nische, Positionierung. Nische.
Aber ich glaube, zu dem werden wir dann eh noch kommen. Ja. Ich glaube, zu Beginn meine Überlegung war sicher irgendwann einmal, vielleicht nicht so schnell, wie es letztes Jahr dann war, aber dass ich doch gerne mein eigenes Baby hätte, dass ich jetzt großziehen kann und wo ich schauen kann, wie sich das entwickelt.
Aber das heißt, du hast einfach schon so einen Unternehmergeist in dir. Hast du das vorgelebt bekommen? Hast du in der Familie Unternehmer oder irgendwie einen Bezug dazu? Oder ist das wirklich aus dem Nichts gekommen?
Absolut nicht in der Familie. Ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich auch kein Unternehmertum. Ich hoffe schon. Mein Vater Landmaschinenmechaniker, meine Mutter Altenpflegerin. Beide mit der Pension, aber jedenfalls nichts Unternehmerisches. Ja? Okay. Dieses Unternehmerische ist wahrscheinlich erst gekommen, wirklich durch die Selbstständigkeit als Anwalt. Als ich die Prüfung gemacht habe, war ich mir auch noch nicht sicher, ob ich eintragen lasse. Also viele machen eine Prüfung und dann gehen sie in-house zum Beispiel, haben wir auch in einem der Podcasts davor gehört.
Ja.
Aber dann mit der Selbstständigkeit, man ist sozusagen Anwalt und ich glaube, dass es sehr wenige Anwälte gibt, die rein nur das juristische Abarbeiten des Falles vor sich haben, sondern es sind immer, ich kann jetzt mal sagen, vielleicht 20-30% meiner Zeit, die sich mit Kanzleiführung, mit Business Development, mit was können wir noch machen, wie können wir unsere Mandanten im Arbeitsrecht noch viel besser servicieren, sich damit beschäftigen.
Ja, spannend. Und wie du dir jetzt entschieden hast oder wie dieses Verlangen nach Selbstständigkeit so richtig ausgeprägt war oder immer stärker wurde, das sind ja auch finanzielle Fragen dahinter. Ja, man kann jetzt nicht einfach sagen, so super, ich bin gerade Equity-Partner in der Kanzlei, Leute, tschüss, ich gehe jetzt und mache mein Ding, wurscht, wie viel Kohle. Also da ist irgendeine Berechnung dahinter. Ja. Kannst du uns da vielleicht einmal ein paar Insights geben, was da deine Gedanken oder vielleicht auch Rechnungen dahinter sind, um das Ganze ein bisschen transparenter zu machen?
Rechnungen gibt es immer zu viel, aber die letzten 1,5 Jahre bin ich von sehr vielen die vielleicht jetzt derzeit Substituten sind oder in einer Salary-Partnerschaft, Contract-Partner, wie man die jetzt auch immer nennt, gefragt werden, wann ist denn der Punkt jetzt erreicht, wo ich es selbst probieren kann? Und ich glaube, dieses neuer Client ist ganz wichtig. Also wen spreche ich an, wen spreche ich selbst an? Das ist sicher im Familienrecht, Arbeitsrecht um einiges leichter wie im Vergaberecht oder in großen öffentlichen Themen. Das heißt, ich muss immer wissen, in welchem Bereich, welche Nische packe ich oder mache ich sozusagen das breit gefächerte, die breit gefächerte Kanzlei, die vielleicht nicht jetzt in Wien sitzt, sondern irgendwo außerhalb.
Standort.
Ja. Standortbezogen. Das heißt, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, kann ich einen Eigenumsatz erwirtschaften, der, sag jetzt mal, Daumen mal Pi, zumindest zwischen 100 und 120.000 Euro pro Jahr erreicht. Das ist keine Vorbereitung, habe ich es mir mal angeschaut und durchgerechnet. Wir brauchen ca. 45.000 Euro an Fixkosten, um den sogenannten Break-Even zu erreichen. Also das sind dabei die RAG-Beiträge, Haftpflichtversicherung, die eine oder andere Datenbank, ein Web-BAV, das heißt so eine Art kleine Grundausstattung, Achtung, noch ohne Büro, ohne Konzipient, ohne
Mitarbeiter, ja.
Komplett alleine. Und da sind wir bei Fixkosten von ca. 45.000. Sind, wenn man jetzt 220 Tage pro Jahr arbeiten würde, so um die 205 Euro.
Umsatz pro Tag.
Umsatz pro Tag, genau. 205 Euro Umsatz pro Tag. Das heißt, obwohl 500 Euro pro Tag wird es sich rentieren, damit ich genug Umsatz lukriere, um meine Selbstständigkeit zu überleben.
Ja, also das war auch deine Pi mal Daumenrechnung, mal so ungefähr.
Pi mal Daumenrechnung, ja. Genau. Also
aber es ist ein guter Ansatz, ja. Und es ist auch wichtig, dass man sich eben vorab überlegt.
Und vor allem ist es auch wichtig, vielleicht den ein oder anderen Partner mit ans Boot zu holen.
Also
ihr bietet das ja auch an, dass ich mir vielleicht einmal eine externe Meinung hole.
Ja.
Funktioniert mein Business Model? Ja.
Ja.
Gibt das der Markt her, geben das meine Mandanten her? Wovon ich abrate, ist auch alles selber machen. Ja?
Ja.
Da beginnen die Kolleginnen und Kollegen oft damit, ja, und die IT mache ich selbst und das gesamte Buchhaltung und das, ich mache Logo-Design. Oder
ja, und da schlittet man ja dann rein, dass man ineffizient wird. Und das ist ja auch das Manko, was viele mit sich bringen, dieses wirtschaftliche Denken. Ja? Und da muss man klar daneben abstecken und sagen, hey, meine Zeit ist eigentlich das wert und ich sollte das arbeiten, wo ich meinen Stundensatz eigentlich verrechnen kann. Und,
vollkommen richtig. Dann, ja. Also man kann in weiterer Folge die Kanzlei immer verbessern, aber nur zumindest, ich sage mal, das erste Jahr sollte schon sehr auf die Kosten geschaut werden und auch auf den Cashflow. Du hast Mandanten, wo wir zum Beispiel haben ca. 40% unserer Mandanten nicht in Österreich sitzend, die teilweise 30, 60, 90 Tage Zahlungsziel haben.
Ja.
Und vor allem im internationalen Cross-Border-Bereich kann man da nicht nachverhandeln,
ja. Ja,
indem man sagt, ich hätte gerne 14.
Ja.
Das heißt, eher kostenkonservativ,
ja.
Aber dennoch, wenn ich Kosten investiere, keine halben Geschichten, sondern da Experten dazu holen.
Also
wie gesagt, es gibt ja auch Anwaltssoftware, da gibt es zwei, drei große Player am Markt, da ruhig Angebote einholen und vor allem auch diese Unternehmen bieten da auch so Modelle für Startups.
Gründungspakete.
Gründungspakete, späteres Zahlen.
Machen wir ja auch bei Legal Concept, gerade für die Gründer. Das wäre
vollkommen richtig. Das heißt, meine Empfehlung ist, erstens einmal die 45.000 müssten jedenfalls erreicht werden, sonst haben wir ein kleines Problem in der Spardose. Aber der zweite Tipp ist, wenn man investiert in sozusagen Experten, in Kosten, in Struktur, sollte es auf langfristig ausgelegt sein und auch, wenn möglich, mit Experten.
Und unterm Strich zu Beginn wirklich einen Businessplan durch.
Ein Businessplan?
Rechnen auch.
Ja. Aber ein Businessplan, wie gesagt, es ist nie schlecht zu wissen, diese 80-20-Regelung, also 80% des Umsatzes kommen von 20% der Mandanten, das stimmt oft. Ja. Das große Problem, das manche Kollegen haben, ist, die von einer großen Einheit weggehen und vielleicht einen einzigen Klienten haben, an das gesamte Modell hängt. Es kann natürlich auch aufgehen. Ja,
ja dann, klar.
Dann, es ist aber doch mehr Risiko, als wenn ich eine Art Klumpenrisiko streuen kann.
Ja, klar. Jetzt natürlich viele, die sich von einer Kanzlei abspalten und ihr eigenes Ding machen, haben wir dann Mandanten und dann wird er dann auch oft herumgestritten, wem gehört der Mandant jetzt eigentlich? Und ich glaube, das ist ja auch eine Angst, die viele im Hinterkopf haben, auch wenn man jetzt einen guten Umsatz mitbringt, weiß man ja auch nicht. Oder auch wirklich von Mandantenseite, man ist sich da ja vielleicht auch nicht ganz sicher, bleibt der Mandant dann wirklich bei mir, geht der mit mir mit oder bleibt der in der Kanzlei? Wie bist du mit dem Thema umgegangen oder hast du auch diese Sorgen gehabt, waren die berechtigt? Oder?
Ich glaube, das Wichtigste ist immer eine offene Kommunikation mit der Einheit, wo man gerade ist, weil eines können wir uns, glaube ich, gewiss sein, der Mandant geht dorthin, wo er glaubt, den besten Service zu bekommen. Und auch die alte Einheit sozusagen wird die Mandanten nicht halten, nur deshalb, wenn man sagt, das ist jetzt mein Mandant.
Ja.
Das Mandat ist prinzipiell frei, abgesehen von diesem marktschreierischen, ich bin der Beste am Markt, ja, ich bin besser als alles andere. Diese Standeswidrigkeit ist der Mandant immer prinzipiell frei, seinen externen Counsel zu wählen. Wie man damit umgeht, ist sehr unterschiedlich, auch von den Rechtsgebieten her unterschiedlich. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Kanzleitrennungen, Spaltungen bei den Steuerberatern und Lohnverrechnern sich ansieht, die nehmen ja auch den Akten- oder Klientenstamm mit. So was gibt es bei den Rechtsanwälten, vor allem wenn man sehr stark in der Beratung ist, eher wenig. Mhm. Sondern es gibt laufende Anfragen, es gibt laufende Bearbeitungen. Vielleicht sind noch Ausnahmen, wenn man zum Beispiel Hausverwaltungen im Immobilienbereich betreut, wo es eine vielleicht ständige Kooperationen gibt. Aber die meisten, ich sage jetzt mal 90%, würden sagen, das Mandat ist eigentlich völlig frei.
Ja, ja. Ich glaube, das ist auch wichtig hervorzuheben, weil das ist wirklich eine Angst, die sehr, sehr viele im Hinterkopf haben. Das habe ich schon mitbekommen.
Angst haben beide. Ja. Die Angst haben die, die weggehen, und die, die dort bleiben.
Ja, ja, klar.
Diese Angst lässt sich auch nicht lösen. Und es gibt natürlich dann, wenn ich jetzt Mandant wäre, natürlich auch die Herangehensweise, ich schaue mal, wie es dort funktioniert. Und wenn nicht, dann
kann ich ja wieder zurückgehen.
Ja.
Ja, aber wichtig ist eben zu sagen, dass im Endeffekt der Mandant die Entscheidung hat.
Ja. So. Ja. Und der Mandant ist auch sozusagen, wird am Markt, und das sage ich jetzt bewusst am Markt, weil es gibt in jedem Rechtsbereich genug Spieler und Spielerinnen, wird am Markt jenen wählen oder jene wählen, die das beste Angebot macht.
Ja.
Und ich spreche immer von der Servicierung. Also wir sind Dienstleister. Wir sind abhängig von der Qualität, die wir bringen. Und wir sind abhängig auch vom Ruf, den der Mandant vielleicht weiterträgt zum potenziellen nächsten Mandanten oder nächsten Unternehmen.
Wie handhabst du das aber mit dem Service? Jetzt sagst du, du bist sehr serviceorientiert oder ihr seid sehr serviceorientiert. Mandanten können ja auch durchaus anstrengend sein. Ja? Und Anwälte, so, es wird ja sehr viel von euch abverlangt. Ja. Nein, aber jetzt nehmen wir euch mal ein bisschen in Schutz, jetzt seid ihr in der Opferrolle. Mandanten können sehr demanding sein. Wie gehst du da um? Also wie schaffst du es einerseits, sehr serviceorientiert zu sein, aber andererseits dich auch irgendwie abzugrenzen oder effizient zu arbeiten? Weil wenn ständig irgendeine Anfrage reinkommt, ist alles super dringend, wie immer natürlich. Wie schafft man da den Balanceakt?
Ich glaube, dass sich unsere anwaltliche Tätigkeit in den letzten 10 bis 15, vor 15 war ich noch nicht dabei, aber ich kann mir das gut vorstellen, Jahren sehr verändert hat. Ein Kollege aus Oberösterreich hat einmal zu mir gesagt, früher war alles besser. Man hat einen Anwaltsbrief oder eine Stellungnahme verschickt und dann konnte man mal zumindest 5 bis 10 Werktage warten, um eine Antwort zu haben. Jetzt verschickt man eine E-Mail und oft 2,5 Minuten später hat man noch eine Anmerkung oder eine Rückfrage vom Mandanten. Ich glaube, das ist einfach so. Das ist, kann man jetzt sagen, das ist die Schnelllebigkeit der heutigen Welt. Ich weiß nicht, ob es die Schnelllebigkeit ist. Es ist eher nur, ich glaube, die Konkurrenz wird größer. Der klassische Anwalt, der hinterm Marmortisch wartet in seiner Großkanzlei, den wird es so in wahrscheinlich 10, 15 Jahren nicht mehr geben. Ich glaube, was sozusagen Mitarbeiter anbelangt, das Employer Branding, aber auch sozusagen das Firm Branding an sich, ist etwas, das viel wichtiger wird in der Zukunft, um sich abzugrenzen. Und wenn ich von Servicierung spreche, dann der Mandant sollte zumindest relativ schnell eine Rückmeldung bekommen, wir sind dran.
Einfach das Gefühl haben, weil das man jetzt gelesen hat.
Wenn es nicht sofort zu erledigen ist. Ich sage jetzt einmal, 50% der Dinge lösen sich sogar besser mit einem kurzen Videocall, mit einem kurzen Telefonat, wo man das Telefonat dann vielleicht auch zusammenfasst, dann per E-Mail. Aber ich glaube, meine Ansprechpartner, die HR-Abteilungen zum Beispiel, mögen diese Lösungsorientiertheit sehr. Und es gibt wenige Mandanten, es sei denn, die die Head of HR muss noch zum Vorstand, zur Geschäftsführung oder sonst wie mit einer Legal Opinion. Die Mandanten wollen generell keine Stellungnahmen von 15, 20 Seiten, wo dann eine kurze Management Summary entsteht. Das ist, glaube ich, in den Köpfen der meisten Anwälte schon angekommen, aber diese Servicierung, dieses vielleicht immer schneller vom Telefon abheben oder schneller ein E-Mail zurückschicken, das ist glaube ich, das, wo sich die Spreu vom Weizen in den nächsten 5, 10 Jahren trennen wird.
Und auch einfach die Sprache der Mandanten sprechen und nicht so...
Einfache Sprache, hochachtungsvoll mit zivilsten kollegialen Grüßen, das kann schon sein, aber vielleicht kann man es ein bisschen direkter machen oder kann man auch die Lösung so schon aufbereiten, dass sie für die Mandanten noch viel besser verarbeitbar ist. Mhm. Ich habe vor wenigen Wochen von einer Mandantin aus dem HR-Bereich die Rückmeldung bekommen, naja, es wäre noch viel besser, wenn ihr euer Ergebnis kurz in 2 PowerPoint-Slides verpackt.
Und sogar noch mit Bildern.
Und mir das sogar mitschickt, sodass ich das gleich in die Präsentation von dem Vorstand mitnehmen kann. Und dann, eigentlich, ja, natürlich.
Effizient.
Einen Arbeitsschritt übersprungen. Ja, also es wird sich da noch einiges tun. Mhm. Wir brauchen jetzt gar nicht über ChatGPT und Co. Zu reden beginnen. Ich glaube, es wird sich etwas tun in der Art, wie man mit Mandanten kommuniziert, weil der Mandant es sehr gewohnt ist, in einfacher Sprache Lösungen
Und noch dazu hat man ja auch auf Mandantenseite den Generationenwechsel und man hat halt jetzt in Geschäftsführung und auch in C-Level generell natürlich jetzt auch mittlerweile junge Leute und die interessiert das halt auch einfach nicht, wenn man so hochgestochen herredet. Ja, also.
Es ist sozusagen, es sollte eine Kommunikation auf Augenhöhe sein und das vermisse ich noch manchmal bei manchen Kollegen, wenn man vielleicht mit dann schickt man eine E-Mail zurück, kommt wieder so ein in Siegeln verschickter Brief zurück, aber das wird sich über die nächsten Jahre etwas, ich würde jetzt fast sagen, normalisieren.
Das glaube ich auch, ja. Du bist jetzt sehr erfolgreich unterwegs. Du hast vor einem Jahr mit deiner Littler-Kanzlei in Österreich gestartet. Es gibt aber sicher auch immer die Downseiten, also die gibt es ja bei allen Unternehmern. Was kannst du uns erzählen, welche Phasen gab es oder welche Herausforderungen gab es speziell, wo du sagst, boah, da habe ich kurz mal Panik gekriegt oder das habe ich mir anders vorgestellt.
Anders vorgestellt ist gut, ja. Ich habe am Anfang zum Beispiel nicht unterschätzt, wie viel Zeit und wie viel Energie in der Aufbau einer IT fließen kann. Ja. Du hast Littler jetzt nochmal erwähnt, wir haben sehr viele Kollegen weltweit und circa ein Jahr bevor ich die Kanzlei in Wien gegründet habe, hat ein Kollege in Kopenhagen Littler Denmark gegründet und hat eine papierlose Kanzlei geschaffen. Und genau das wollte ich auch. Mhm. Und da bin ich drauf gekommen, welche Hindernisse das oftmals ist, eine papierlose Kanzlei aufzubauen. Ganz ist es nicht möglich, weil es gibt doch dann immer Ausdrucke, wenn man noch eine Beilage bei Gericht vorlegen will, etc. Aber ich glaube, so diese Struktur, für mich war relativ schnell klar, ich will von überall aus arbeiten können. Das heißt, ich will von überall meinen Laptop so verwenden können, wenn ich jetzt im Büro im 3. Bezirk sitze.
Ja.
Das heißt, das erste ist natürlich ein Terminal-Server und da eine Serverstruktur dahinter, die natürlich auch den Standesregeln entspricht.
Ja.
Das heißt, den Schutz der eigenen Akten, den Datenschutz. Mir war zu Beginn gar nicht bewusst, wie viel administrativer Aufwand es ist, diese Struktur zu schaffen.
Hättest du uns anrufen sollen, ne?
Ja,
das war schon mal ein Fehler.
Jetzt weiß ich, dann komme ich wieder zum Vorhinein. Also externe Partner suchen, da habe ich Lehrgeld bezahlt, weil, wie man schon vorher gesagt hat, jede Stunde, die du extra in Administration steckst, fehlt dir vielleicht, um einen Akt zu bearbeiten und Billables zu produzieren. Also das war etwas, was mich verwundert hat und vielleicht von den Kosten her Datenbanken.
Mhm.
Datenbanken werden manchmal unterschätzt. Man kennt es noch von der Universität, wo alles gratis ist. Und dann schaut man hinein und man kann sich
alles
den abstrusesten Kommentar in den zwei, drei großen Datenbanken ansehen. Und dann lässt man sich immer so ein Angebot holen und merkt, mit welchen Kosten Datenbanken verbunden sind. Jetzt kann man sich sagen, ich bin in meiner Nische, was jetzt Arbeitsrecht anbelangt, und da konzentriere ich mich nur auf kollektives Arbeitsrecht, dann hole ich mir nur zwei gebundene Ausgaben. Weiß ich nicht, ob das jetzt wieder sustainable ist. Ja?
Ja.
Sondern wir haben uns dann entschieden, die zwei großen Datenbanken da Pakete zu nehmen, und ich glaube, diese Kosten, die unterschätzt man zumindest am Anfang.
Also, auf welchem Betrag belaufen sich die Kosten, wo wir hier circa sprechen?
Ja, wenn jetzt zum Beispiel die großen Datenbankvertreiber zuhören, dann könnte ich mich gerne kontaktieren.
Bitte einen Rabattcode für Lawpreneur.
Dass sie einen Rabattcode zur Verfügung stellen. Nein, aber es sind einige tausend Euro. Also das ist natürlich schon etwas, wo man dann sagen muss, naja, brauche ich die gesamte...
Muss man sich echt überlegen.
Drei Buchstaben nicht, aber meine Empfehlung ist da, Datenbanken ja, Angebot machen lassen, aber sehr auf das reduziert, was man tatsächlich braucht. Mhm. Und einmal pro Jahr mal schauen, was habe ich denn das letzte Jahr jetzt gebraucht?
Mhm.
Also da...
Dann auch wieder das Abo sozusagen anpassen.
Abo anpassen oder mal sprechen mit den Vertrieblern. Ich glaube, das ist etwas, was ich zumindest zunächst, ja, ich hätte gedacht, das ist etwas.
Bitte ein Rabattcode. Ich werde mal nachfragen. Wunderbar. Was sind so die Ziele für die nächsten Jahre oder was hast du vor? Was hast du im Kopf? Wie stellst du dir deine Kanzlei vor?
Das ist eine schwierige Frage, weil wenn du mich jetzt gefragt hättest im März letzten Jahres, also März 2023, wo ich als Einzelhandel begonnen hätte, so hätte ich gesagt, ja, ich hätte gerne ein vielleicht Team von noch einem Konzipienten, einer Konzipientin, dann einer weiteren Kraft über mir, die Dani ist, die gute Seele der Kanzlei, und das war's. Und jetzt sind wir doch auch mit unseren beiden Kooperationspartner schon bald 10 Leute.
Mhm.
Ich glaube, man darf vor allem in dieser, wo wir uns ja auch bewegen, in dieser Politikkanzlei, nicht den Fokus verlieren auf Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ich glaube, das geht nicht.
Ja.
Weil dann vielleicht die Qualität nicht die ist, die man sich wünscht. Aber ich glaube, ein bisschen was geht noch. Ja?
Ja.
Also ob das am Schluss dann 5 Juristen, Juristinnen, 6 Juristinnen, Juristen, vielleicht 8 sind, das weiß ich nicht. Also,
okay.
Es gibt einen anderen Podcast von mir vor 2 oder 3 Jahren, wo ich gefragt wurde, wie groß kann eine Arbeitsrechtskanzlei-Boutique in Wien sein? Und ich habe gesagt, ich glaube, so 10 bis 12 oder so. Also, es gibt die größten Boutiquen, die sind so knapp zweistellig. Da lachen unsere deutschen Kollegen immer, ja, die mit 70 oder 75 aufwarten können, oder unsere kolumbianischen Kollegen, die mit 220 aufwarten. Ja.
Ja.
Ich glaube, dass es Österreich oder als Anwalt in Österreich man in vielen Rechtsgebieten den großen Vorteil hat, eine Stadt bespielen zu können, weil sich 80% der Unternehmen nun mal im Wiener Speckgürtel oder in Wien ansiedeln.
Ja.
Vor allem was den internationalen, das internationalen Unternehmertum anbelangt. Ich glaube, das ist der große Vorteil zu Deutschland, wo du Berlin, München, Frankfurt, Hamburg brauchst.
Das ist ein anderes Game. Ja.
Aber ich glaube, für uns als Kanzlei ist es wichtig, diese Qualität, die wir hoffentlich liefern, über die nächsten Jahre dauerhaft liefern zu können, die eine oder andere Addition. Aber auch, dass wir unseren Ruf innerhalb der Arbeitsrechts-Community ausbauen und erweitern.
Mhm.
Also wir haben da einen kleinen Arbeitsrechtsstammtisch, wo wir uns einmal im Monat auch treffen. Da haben ganz nette junge Kolleginnen und Kollegen von der Boutique-Kanzlei mit 2 Anwälten bis zur Großkanzlei, Freshfields, Schönherr, wie sie auch immer heißen mögen, Und auch dieser Austausch ist etwas, das, jetzt sage ich jetzt mal, uns und Anführungszeichen jüngeren Anwältinnen und Anwälten doch viel bringt. Ja?
Ja.
Weil du hast einen gewissen Austausch eben, du hast aber auch einen gewissen Ruf in der Branche. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch ja. wenn wir unter Anführungszeichen
auf Konkurrenten jeden Fall. Sind. Das ist auch mitunter ein Grund, warum ich dich für den Podcast eingeladen habe, weil ich eben sehe, wie du vom Mindset her drauf bist. Also eher nicht Ellbogentechnik und ich bin der Arbeitsrechtler, schleicht euch alle, sondern eher so, hey, ich setze mich mit allen zusammen und man tauscht sich eher aus und arbeitet zusammen, weil ich sehe auch so die Zukunft der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen in Österreich.
Vor allem im Arbeitsrecht ist es ja so, man sieht sich ja auch ständig bei mir.
Ja,
das ist ja
stimmt.
Also es geht in der Altenstraße, wenn man da Vormittag um 9 Uhr hineingeht.
Hotspot.
Hotspot sozusagen. Ich glaube, das ist auch wichtig und wie es jetzt früher war, jeder hält hinterm Berg. Ich glaube, dass dazwischen den jüngeren Kolleginnen und Kollegen dann durchaus Austausch auch von Rechtsideen stattfindet. Ja,
ja, finde ich super.
Und ich glaube, das wird es in Wien ganz gut schaffen derzeit.
Finde ich auch, finde ich cool. Und vor allem muss man ja auch bedenken, es ist ja eh so ein ständiger Wechsel in der Branche. Und ich meine, es ist so, ja, nicht nur im Arbeitsrecht, sondern in allen Bereichen, ja. Und wer heute dein Konkurrent ist, ist morgen vielleicht dein Partner, ja. Also, dass man auch das immer im Hinterkopf behält.
Ich habe an meinen eigenen Stallberater mit die Idee herangetragen, dass ich gesagt habe, spezialisiere dich auf Spaltungen, Umgründungen und Zusammenführungen
ja.
von Rechtsanwaltskanzleien.
Ja.
Ich glaube,
das ist ein gutes Business.
Ist ein Business, das sicher lukrativ ist, auch für die Zukunft. Weil es eben auch, und das kann man ja schon sagen, wir alle in der Branche haben auch ein kleines Ego in uns und sind
sicher, ja.
Sozusagen extrovertierte Persönlichkeiten, die aber auch, und das ist vielleicht anders wie noch vor 10, 15 Jahren, dieses Ego einmal zurückschrauben können und ein Team zusammenfassen können.
Ja.
Und vielleicht sogar sozusagen der Austausch außerhalb der Kanzlei bei dem einen oder anderen Thema vielleicht fruchtbarer oder gewinnbringender ist als innerhalb der Kanzlei.
Mhm. Wieso eigentlich Arbeitsrecht?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Gekommen zum Arbeitsrecht bin ich eigentlich über meine beiden Seminararbeiten am Juridikum.
Okay.
Dass ich beide im Arbeitsrecht geschrieben habe und so richtig stimmt das nicht, weil innerhalb eines Seminars, glaube ich, haben wir besucht im Verfassungsgerichtshof. Und es war damals der Verfassungsrichter Müller, der aus dem Arbeitsrecht kommend Verfassungsrichter wurde, war, glaube ich, auch eine Zeit lang VWGH-Präsident und er hat durch die Räumlichkeiten uns geführt und hat seine Bücherwand uns präsentiert.
Mhm.
Und ich habe ihn gefragt, warum haben Sie so viele arbeitsrechtliche Judikatur, Lektüre, Handbücher und so weiter? Und er hat darauf gesagt, wissen Sie, das Arbeitsrecht, das ist richtig interessant. Da haben wir Vertragsrecht, da haben wir Kollektivverträge, wir haben Gesetze, wir haben alles, was das Spektrum der Rechtswelt bietet, zusammengefasst. Und das ist irgendwie hängen geblieben und darum bin ich irgendwie dem Arbeitsrecht verfangen und je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, desto interessanter wurde es für mich.
Sehr cool, spannend. jetzt bist du auch definitiv natürlich in einer Führungsposition. Wächst du da langsam hinein? Hast du eine klare Vorstellung von dir als Führungsperson? Wie bist du in die Rolle eigentlich reingewachsen?
Ich glaube, nicht der beste Anwalt ist der beste Jurist oft.
Mhm.
Aber ein Anwalt, der eine Kanzlei führt, muss vielleicht noch besser Führungsverantwortung übernehmen können,
ja,
oder so eine Linie aufzeigen können. Ja. Wir haben das, wie wir jetzt die Kanzlei aufgebaut haben, ja Schritt für Schritt gemacht. Also ich habe das ich habe eine Konzipientin, die Patricia, einen Konzipienten, der Jakob, der jetzt eingetragen wird, Mitte Dezember, wo ich mich freue, und einen Substituten, der Armin Pop, den ich, by the way, schon kenne aus Kindertagen. Wir sind beide in Methofen und Anteier aufgewachsen. Und ich versuche schon, dass ich diese Führungsverantwortung auch teilweise einerseits vielleicht abgebe oder vielleicht Bereiche auch vergebe, wo ich sage, einer oder eine beschäftigt sich jetzt mehr mit dem Datenschutz, mit unserem Honorarvereinbarung mit dem Mandanten, passt unsere IT-Struktur, passen die generellen Programme, die wir verwenden, wie sieht es aus mit DeepL, wann rennt unser Probeabo ab oder auch nicht. Ja. Also ich glaube, Führung bedeutet einerseits mit Beispiel vorangehen, das heißt, da gibt es so ein Meme, wo eine Führungspersönlichkeit auf einer kleinen Pyramide sitzt und die Sklaven müssen unten diese Pyramide schieben und dann steht da schlechte Führungsperson und dann steht dann drunter Great Leader, wo dieser Leader von dieser kleinen Pyramide runter sich begibt und vorne als erster in der Reihe steht und da mitzieht. Mhm. Ja, also ich glaube, das einerseits mit gutem Beispiel vorangehen und andererseits auch zu wissen, Verantwortungen auch teilweise abzugeben, weil es freier macht für einen selbst, dass man nicht in dem Hamsterrad drinnen ist, sondern jetzt muss ich das erledigen, das erledigen, das erledigen, sondern if you're the smartest person in a room, you're in the wrong room. Sondern auch zu erkennen, dass vielleicht ein anderer oder eine andere einen ganz neuen Ansatz für ein Problem hat und da vielleicht viel bessere Lösungen liefert wie ich. Und da wieder sind wir beim Ego und da das auch anzuerkennen und zu sagen, boah, das hätte ich jetzt nicht so gelöst, aber toll, dass wir das so jetzt hinbekommen haben.
Ja. Ihr habt aber doch einen sehr freundschaftlichen, familiären Umgang in der Kanzlei, oder? Also,
das Kanzlei per se gibt es bei uns nicht. Ja. Wir haben ein relativ junges Team, also ich bin einer der Ältesten.
Jetzt sag einmal, wie alt du bist.
Ich bin 35 und bin einer der Ältesten in der Kanzlei. Ja. Aber es ist natürlich doch freundschaftlich familiär. Aber ich glaube, man muss schon auch sagen, wir sind hier um eines Businesses wegen.
Ja. Möchtest du deine Kanzlei effizienter und profitabler gestalten? Dann vereinbare dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit Legal Concept, deinem Partner für Kanzleioptimierung. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Rechtsanwaltsbranche unterstützen wir dich in den Bereichen Kanzleiorganisation, Marketing und Controlling. Profitiere von unserer Expertise und bring deine Kanzlei auf das nächste Level.
Und man kann dann gerne nach getaner Arbeit oder noch sich zusammensetzen. Man trifft sich, zum Beispiel treffen wir uns jedenfalls jetzt bei der amerikanischen Wahlnacht, wo wir im Besprechungsraum auf dem Fernseher den Ausgang der US-Wahl verfolgen werden. Aber ich glaube, es soll oder es sollte, und diesen Fehler machen vielleicht manche Kollegen, dass es zu sehr nach Ferienlager, vielleicht zu Beginn einer Kanzleigründung,
dass die Grenzen zu sehr verschwimmen.
Ja. Am Ende des Tages, in meinen Arbeitsrechtsseminaren frage ich oft, im Führungskräfteseminar, da frage ich oft, wer von Ihnen wäre heute hier, wenn er heute nichts verdienen würde? Und da gehen nicht sehr viele Hände drauf, sondern das ist am Ende des Tages, sind wir da auch um Geld zu verdienen, um ein Business aufzubauen, um uns persönlich weiterzuentwickeln. Aber natürlich, dieses Ganze sollte auch Spaß machen. Also je besser man sich versteht, desto besser ist es.
Ja, Thema Mandanten, du hast vorhin schon gesagt, man muss sich klar überlegen, wie man sich positioniert, Standort, all diese Themen sind sehr wichtig. Ich finde, es ist auch wichtig, Mandanten teilweise auszusortieren. Also das habe ich ja auch, ich tue ja auch meine Kunden aussortieren, wenn ich denke, das passt irgendwie nicht. Wie kommst du zu deinen Wunschmandanten eigentlich?
Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil auch in Österreich funktioniert sehr viel mit Mundpropaganda. Das ist ganz klar. Das heißt, ein Mandant, der zufrieden ist, und vor allem im Arbeitsrecht ist es oft so, ein Head of HR oder eine Head of HR verlässt das Unternehmen, geht zum nächsten Unternehmen, naja, ist hoffentlich die Chance groß, dass man dieses Unternehmen dazu bekommt und das alte Unternehmen aber sagt, never change a winning team, es bleibt alles so, wie es ist. Ja. Ich glaube, Mundpropaganda, aber auch, wie du richtig sagst, was am Anfang sehr schwierig ist, vor allem in den ersten 6 Monaten, vielleicht zum einen oder anderen Mandat zu sagen, das mache ich nicht, weil das vielleicht jetzt außerhalb meiner Expertise liegt, weil das außerhalb des Arbeitsrechts liegt, weil es vielleicht ein Klient oder Mandant ist, wo man schon zu Beginn einen Bauchweh hat.
Nie ein gutes Zeichen.
Wenn das erste Telefonat, wenn man schon ein komisches Bauchgefühl hat, so der Klassiker ist, ich habe sie durch eine Google-Suche gefunden, ich bin bereits anwaltlich vertreten, wir haben schon 3 Tagsatzungen hinter uns, aber mein Anwalt, meine Anwältin, die kann das nicht, ich suche mir einen neuen. Vom Bauch heraus würde ich schon sagen, wenn die Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Kollegen oder der Kollegin gegeben ist, dann wird die Chance groß sein, dass vielleicht auch die nächste mit unserer Kanzlei gegeben ist. Also so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, glaube ich. Das ist am Anfang sehr schwierig. Auch die Frage am Anfang ist schwierig, macht man Verfahrenshilfen selbst oder nicht?
Ja. Ist ja auch nochmal ein Kostenthema.
Ist ein Kostenthema. Der Jakob Zöckling in meiner Kanzlei hat eine Verfahrenshilfe übernommen, eine Strafsache, die ich abgegeben hätte, aber er hat gesagt, das interessiert ihn vom Fall her, bitte sehr gerne. Aber zumindest zu Beginn her darf man auch nicht vergessen, mit welchem Aufwand das verbunden ist. Und dann wäre es vielleicht am Schluss gescheiter gewesen, ich hätte mich jetzt mit Arbeitsrecht in der Zwischenzeit beschäftigt oder hätte einen Mandanten besser oder ausführlicher oder vielleicht hätte ich geholfen, der hätte ein Business Development gemacht, hätte die oder die Konferenz besucht, wäre auf dieses Podium gegangen, anstatt mich jetzt einzulesen in Unterhaltsstreitigkeiten zwischen Eheleuten oder Ex-Eheleuten. Also das ist meine Empfehlung. Überlegen zu Beginn, macht man Verfahrenshilfe selbst oder gibt man sie ab?
Jetzt werdet ihr sicher ganz oft empfohlen und kommt so zu eurem Mandanten. Das kann aber nicht der einzige Weg sein. Ja, wie gehst du vor? Netzwerken, online, offline, was macht ihr?
Also wir haben die Vanessa. Die Vanessa ist bei uns zuständig für Social Media. Social Media, Marketing, die bespielt das. Wir haben jetzt ein einfaches Beispiel. Jetzt bei der Nationalratswahl hatten wir ein Beleuchten der jeweiligen Programme der Parteien, was Arbeitsrecht anbelangt. Und das haben wir wöchentlich gepostet und haben auch gute Resonanz dafür bekommen. Oh, interessant, vielen Dank, bitte mehr damit.
Brav.
Ich spiele jetzt mit den Gedanken, ob man nicht so eine Art, so eine Newsletter nicht, also
ein Format einfach.
So ein Format schafft. Ich glaube, das kommt immer gut an, weil da kann man sich auch jederzeit immer abmelden. Was für mich, dadurch, dass ich 80% meiner Zeit wahrscheinlich mit Mandanten verbringe, die jetzt keinen Sitz in Österreich haben, schon auch wichtig ist, sind Konferenzen, sind die, die ELA, ist die IBA, sind verschiedene Associations, die international einen Austausch bringen und wo man vielleicht auf das eine oder andere Panel dann geladen wird, um wieder vielleicht seine Personal Branding nach vorne zu bringen. Ja. Ich glaube, das ist der Bereich. Das ist einerseits das Marketing über soziale Medien. Ich bin jetzt kein Fan davon, auf Facebook eine Seite unbedingt zu haben. Das kann jeder handhaben.
Da muss man auch plattformstrategisch überlegen, aber was überhaupt Sinn macht.
Genau, plattformstrategisch, vielleicht LinkedIn besser, als dass wir TikToks machen.
Ja, definitiv.
Aber ich glaube, das und natürlich kann man sich immer die Frage stellen, investiert man sehr viel in einen Außenauftritt, was Homepage etc. anbelangt, da stelle ich mir immer die Frage, wähle ich meinen Anwalt und meine Anwältin aus nach der coolen Homepage, glaube ich auch wieder nicht. Ich glaube, man muss vielleicht mehrere Sachen bespielen, aber ich glaube, der oder diejenige, die sagt, ich brauche gar nichts, mich findet man hoffentlich auf der Rechtsanwaltskammer Homepage oder sowas, das wird etwas zu wenig sein. Weil man sollte schon auch dieses Company Branding irgendwie vorantreiben. Und das ist für uns in der Littler Family relativ wichtig, dass wir diese Gleichmäßigkeit der Qualität der Arbeit in vielen Ländern weltweit
einheitlich
gewährleisten können.
Ja. Aber das ist spannend, weil mich fragen natürlich auch viele Kanzleien immer, naja, wie wichtig ist jetzt eigentlich das ganze Social Media und Website-Thema und dieser ganze Online-Auftritt? Und ich sage halt schon, in der Zeit, in der wir leben, also natürlich bei Anwälten ist das jetzt nur, weil ich irgendwie höre, na, der ist so super, geh da hin. Ja, aber oft kriegt man ja auch zwei Kanzleien empfohlen. Ja? Und da hast du halt schon, wir reagieren halt doch schon so, man nimmt das Smartphone in die Hand und gibt mal den Namen an. Was kommt? Google-Ergebnis, als erstes kommt die Website und dann kommt Social Media, also LinkedIn oder was auch immer. Und da bin ich schon fest davon überzeugt, dass der erste Eindruck zählt. Und wenn ich mir jetzt, also wenn mir zwei Kanzleien empfohlen werden, sind beide super toll, ja. Und die eine Kanzlei hat das letzte Posting, ist ein verschwommenes, schlechtes Bild auf LinkedIn von vor 2 Monaten und die Website ist, erinnert an Windows XP-Zeiten. Und dann habe ich halt die andere Kanzlei, ja. Die ist halt wirklich gut aufgestellt, wirkt sympathisch. Ich glaube schon, dass das schon einen, ja,
das eine Auswirkung hat. Know your client, ja?
Ja.
Wen will ich ansprechen? Es gibt den deutschen YouTube-Anwalt, den du wahrscheinlich auch kennst,
ja.
den Kollegen Solmecke, der aus dieser Tätigkeit heraus, glaube ich, eine Kanzlei, also der nicht alleine in dieser Kanzlei, sehr viel breiter gemacht hat und personell auch aufstocken konnte, weil der wahrscheinlich täglich 20 Anfragen bekommt, ja. Weil er da YouTube-Anwalt ist.
Ja.
Weiß nicht, ob man es so weit treiben muss.
Nein, man muss
bei dir, dass ein gewisser Außenauftritt jedenfalls wichtig ist, um dich etwas von der Konkurrenz abzuheben.
Ja, auf jeden Fall. Ihr seid international ja auch sehr viel unterwegs. Wie ist eigentlich so der Honorarnotenkostendruck? Wie wird das eigentlich international gehandhabt? Oder habt ihr oft einfach Mandanten, wo sagt, so mehr kriegt's nicht? Entweder ihr macht bei dem Preis mit oder nicht.
Also, zwischen den Kanzleien?
Nein, also wirklich die Mandanten, die euch, oder auch zwischen den Kanzleien, eigentlich völlig egal. Ja.
Also der Kostendruck der Mandanten ist einmal, je größer der Mandant, desto interessanter werden oft die Bedingungen zur Mandatsübernahme. Mhm. Mir fällt jetzt zum Beispiel eine Bekleidungskette ein, die ausschließlich von weiblichen Konzipientinnen oder Anwältinnen betraut werden möchte.
Okay.
Ja, das ist ganz spannend. Das ist, ich will nicht sagen einzigartig, aber es ist schon sehr speziell. Genauso gibt es einen großen Getränkehersteller, der als Bedingung macht, dass ein gewisser Prozentsatz der Führungsebene weiblich besetzt wird. Also dieser Druck, der vor allem aus dem amerikanischen Bereich kommt, wird uns in Europa über die nächsten Jahre hoffentlich auch ereilen.
Mhm.
Was den Stundensatz selbst anbelangt, da sind wir in Österreich ja weit entfernt von denen, was London oder New York oder so
verrechnen kann. Ja.
Das heißt, ich glaube, dass sich nicht so viele internationale Mandanten jetzt unseren Stundensätzen irgendwie echauffieren.
Mhm.
Was natürlich, glaube ich, der Trend sein wird in der Zukunft, ist weg von diesem bloßen Stundensatz,
ja.
Sondern eher das projektbasierte Arbeiten. Wir bieten das ja auch immer wieder an. Also wenn man jetzt Sozialplanverhandlungen hat, dann bietet man die Verhandlungen mit dem Sozialplan für eine Pauschale an. Man kann es besser rückstellen als Unternehmen. Man hat sofort die Kostentransparenz. Ich glaube, das wird in der Zukunft noch ein großes Thema werden. Und es gibt ja auch die Ersten, die auf LinkedIn genau das jetzt schon täglich probieren,
ja.
Weg vom Stundensatz.
Ja.
vor 2-3 Wochen haben wir mit Dominik Leiter gesprochen, der auch sehr untriebig ist auf LinkedIn, wo ich genau das mit ihm auch besprochen habe. Will nicht der Mandant auch eher in eine Richtung weg vom Stundensatz hin zur projektbasierten Tätigkeit? Und wie gesagt, der Druck ist jetzt international jetzt nicht viel anders wie national. Mhm. Ich glaube, dass vor allem die Unternehmen kostensensitiver werden. Das ist auch klar in allen Bereichen. Aber ich glaube, dass sich dennoch am Markt, vor allem wenn ich jetzt denke, ich beginne jetzt meine Selbstständigkeit, und das ist sozusagen ja heute unser präferiertes Publikum, das wir da ansprechen wollen, dass ich mich da nicht unterm Wert verkaufe. Ja? Unsere Leistung ist etwas wert. Ich halte überhaupt nichts vom Preisdumping, wo wir Beauty-Contests machen, wo dann am Schluss ich Kanzleien anbieten und nicht bei mir ein Zweier vorne steht. Ich glaube, dass unsere Tätigkeit was wert ist, und der Abrechnungsfaktor soll nicht die Stunden jetzt sein, die man da hinein investiert, sondern soll eher das sein, dass es eine faire Lösung für beide Seiten gibt. Natürlich, ganz am Anfang wird man sich nicht gleich trauen, sich hinzusetzen und sagen, dreistellig biete ich sowieso keinen Stundensatz an, aber ich glaube, dass man in vielen Bereichen da jetzt nicht vor der eigenen Qualität da zurückstecken muss, auch was den Stundensatz anbelangt.
Ja. Du hast sicher einen sehr, sehr anstrengenden Lifestyle, beziehungsweise arbeitest du viel, oder wie schaut es bei dir eigentlich so mit Work-Life-Balance aus?
Work-Life-Balance.
Gibt's das?
Naja, es verschwimmt. Ich sage immer, das Tollste in unserem Beruf ist, wir können ständig arbeiten, noch nie. Ja? Also das heißt, wenn ich zum Beispiel am Donnerstag um 15.45 Uhr mit meiner Tochter zum Kasperl gehe, dann gehe ich am Donnerstag um 15.45 Uhr zum Kasperl. Das ist dann einmal im Monat ein Fixtermin, das ist eingetragen wie jeder andere Termin. Ja. Ich muss meine auch privaten Termine, die ich so habe, einfach in meinen Kanzleikalender eintragen, weil sonst schwimmt mir mein Tag vielleicht weg. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, dass man, dass der erfolgreichste Anwalt ist, der Erste um 6.45 Uhr in der Kanzlei ist.
Und der Letzte, der geht.
Ja, nach der Zip 24 oder so kurz danach nach Hause kommt. Ich glaube, eine liebe Kollegin, die mit mir gearbeitet hat, hat mir zu mir gesagt, die Kanzlei ist kein Sprint, die Kanzlei ist ein Marathon. Und ich glaube, geistige Gesundheit, Work-Life-Balance ist immer so komisch, weil entweder oder, man kann ja beides. Also
es geht um die Balance.
Es geht um die Balance. Ich glaube, das wird in Zukunft viel wichtiger, und jetzt wieder aufs Arbeitsrecht zu verweisend, diese Trendwörter wie Workation. Ja? arbeite, wo andere Urlaub machen oder so.
Ja.
Ich glaube, diese Vermischung zwischen Arbeit und Freizeit, die wird in der Zukunft unumgänglich sein.
Ja. Ja?
Die große Frage ist, man soll sich weder da noch dort ausbrennen. Es soll auch nicht sein, dass man in der Freizeit vielleicht so aktiv ist, dass man überhaupt keine Kraft, Energie oder sonst mehr für die Tätigkeit hat, für die Arbeit hat. Ich glaube, ich wünsche es jeder Kollegin, die eine neue Kanzlei beginnt, dass man mit Tag 1 10 Stunden in der Kanzlei sitzen muss. Wir haben uns in der Kanzlei das Ziel gesetzt, dass wir eigentlich immer noch so vom Gefühl 20% haben, um etwas Eigenes zu entwickeln.
Das ist cool.
Beispiel, mein Kollege, der Armin Popp, hat ein Vertragserstellungstool. Das ist Lawlift, ich glaube, da machen wir jetzt Product Placement.
Packen wir in die Shownotes. LGN Armin.
Und natürlich, um dieses System einmal aufzubauen, braucht es einmal Zeit, braucht es vielleicht einmal Ruhe vom Tagesgeschäft.
Ja.
Aber wenn das Werk einmal rennt, dann bringt es uns mehr und bringt es uns
super smart
mehr für den Mandanten, weil es einfacher ist, schneller ist, der Mandant direkt einen Zugriff darauf hat. Das heißt, dieses glaube, ganz am Anfang hast du gesagt, über den Tellerrand hinausschauen, nicht ständig den Kopf im Akt haben, sondern vielleicht einmal raus, ein bisschen Abstand von der Kanzlei, was rennt eigentlich gut, was rennt nicht gut. Also wir haben dann so wir nennen es Sitzungen, wo wir uns einmal zusammensetzen und sagen, was passt denn derzeit toll oder gut, oder was können wir im nächsten Quartal verbessern, wo können wir noch besser werden. Ich glaube, dass ein Mandant hatte mal die Idee, und das habe ich ganz spannend gefunden, es wurde der gesamten Belegschaft ein bestimmter Tag im Jahr freigegeben. Es war ein Montag, glaube ich, und am Dienstag mussten alle in die Arbeit kommen und sie mussten sich auf diesen Montag überlegt haben, eine Idee fürs Büro.
Okay.
Eine Entwicklung, eine Idee, irgendwas, was man verbessern kann, ein neuer Workstream, was auch immer, oder eine Erfindung. Ja. Und dieser eine Tag des Freigebens der gesamten Belegschaft mit dem Hinweis, du kannst Gänsehäufel liegen, ja, wo auch immer, denk nur drüber nach, vielleicht fällt dir was ein, hat dem Unternehmen irrsinnig viel gebracht. Cool. Weil es sind sehr coole Ideen zurückgekommen. Ich glaube, dieses, als Anwalt ist man oft getrieben, da ist die Frist und Frist, und dann hast du eine Besprechung und die Telco dazwischen und irgendwann muss ich auch meine Aktenvermerke schreiben. Ich glaube, von dem manchmal bis so raus, also darum liebe ich die Zeit zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr.
Ja, das Reboot. So dieses,
wo man mit so sehr vielen Dingen kommt, die man so wochenlang schon immer hinschiebt. Mm. Ich glaube, das ist das, wo viele Potenzial liegen lassen.
Mm. Welche Perspektiven oder Chancen siehst du allgemein für die Branche in Zukunft oder für junge Anwälte, Anwältinnen?
Ich habe gehört, dass immer mehr Personen Anwälte und Anwältinnen werden. Ja. Mhm. So ganz weiß ich nicht, wo die jetzt sind. Ja. Weil irgendwie das Gefühl, auch wenn man mit Kammerfunktionären und so redet, ist eher, es gehen immer mehr in die Privatwirtschaft.
Mhm.
Ich glaube, dass sich die Anwältin immer durchsetzen wird, die responsive ist, die gute qualitative Arbeit abliefert, die den Mandanten servisiert, kommt jetzt wieder vor, dieses Wort. Mhm. Ich glaube, die werden sich immer durchsetzen. Es wird sich die Kollegin nicht durchsetzen oder der Kollege nicht durchsetzen, die glauben, mit dem, was jetzt vor 20 Jahren sozusagen am Markt üblich war oder was hat bisher gereicht, ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr reichen.
Ja.
Es wird eine verstärkte Serviceorientiertheit sein. Und wenn du mich jetzt fragst nach so Trends, der große Trend geht hin weg von der Besprechung mit 15 Personen oder so, hin zu effektiven Meetings, meistens auch online. Also ich kann euch sagen, ich habe wahrscheinlich in meiner Kanzlei im Besprechungsraum pro Jahr 4, maximal 5 Besprechungen mit einer Person, die ich 3D sehen kann.
Ja.
Ja, ist jetzt einmal so, dass durch die Pandemie, ich will gar nicht sagen durch die Pandemie gebracht, sondern eher beschleunigt. Weil das wäre sowieso gekommen früher oder später. Ich glaube, die Effizienz ist das, was in der Zukunft gefragt sein wird. Also wer kann mir als Mandanten, das muss gar nicht der beste Jurist sein, muss es oft nicht, sondern wer kann mir die Lösung effizient und auch so liefern, dass ich es verstehe.
Ja. Ich würde noch gerne ein bisschen ins Private gehen, in die Richtung, wer bist du eigentlich wirklich? Ich denke nämlich auch... Na, also ich war ja selber mal am Juridikum, habe nur das halbe Studium durchgezogen, aber ich komme ja auch nicht aus akademischer Familie und habe keinen Unternehmer-Background und so weiter und so fort. Und da fällt es dir doch oft oder... Es fällt dir auf, dass sehr viele aus einer Juristenfamilie kommen und schon ein bisschen bessere Startgegebenheiten haben, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das ist bei dir ja auch nicht so. Du hast es schon am Anfang angesprochen. Deine Eltern waren jetzt auch keine Unternehmer. Hast du da vielleicht irgendwie eine Motivation oder einen Tipp an die eben auch nicht diesen klassischen Traum-Background haben, wo der Papa ja eh die Kanzlei hat, die du übernehmen kannst?
ich würde es gar nicht sagen, dass man so einen Startvorteil hat, wenn der Papa jetzt eine Kanzlei hat und der hofft, dass die Tochter oder der Sohn unbedingt die Kanzlei übernehmen, weil dass sich der Name ja nicht ändert und es soll eine Dynastie werden. Ich glaube, und ich kenne einige Kollegen, wo die Eltern eine Kanzlei haben, die dann sagen, ich werde überall hingehen, ich werde Anwalt und Anwältin, aber die Kanzlei gehe ich sicher nicht, weil ich bin bei den Mandanten immer der Sohn von, die Tochter von. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man das Studium absolviert, hat man keine Ahnung, wie es ist, als Anwältin und als Anwalt tätig zu sein. Das ist einfach so. Was meine Empfehlung ist an die, die jetzt vielleicht dieses Studium noch haben und die sich jetzt überlegen, in einer Kanzlei als studentische Mitarbeiter zu beginnen, wie es du auch gemacht hast, in diese Szene hinein zu schnuppern und einmal schauen, ist das etwas für mich oder ist es nichts für mich. Was sehr schwierig ist, ist zu beurteilen, ob jetzt jemand, der aus einem akademischen Haus kommt, der jetzt Startvorteile hat oder nicht. Ja. Also wie du das Gymnasium besucht und eigentlich wollte ich immer Tischler werden davor. Ja? Und dann hat mein damaliger Sitznachbar gesagt, Markus, wir machen gemeinsam eine Scheidungsrechtskanzlei.
Warum Scheidung?
Weil wir damals mit 12 oder 13 gedacht haben, dass
das da liegt das Geld.
Lukrativste Geschäft ist. Ja? Und über diesen Spaß hinaus hat sich dann herausgestellt, ich werde entweder Meeresbiologe, dann habe ich relativ schnell erkannt, dass Österreich
nicht viel mehr hat.
Nicht mehr über einen Meerzugang verfügt und es ist das Jus-Studium dann geworden. Ich glaube aber damals nicht mit dem Bestreben, jetzt unbedingt Anwalt zu werden. Okay. Ich glaube, dass ein großer Vorteil unserer Tätigkeit als Anwältinnen ist, man kann auch immer aussteigen. Man kann auch jetzt, man kann morgen kein Anwalt mehr sein und Unternehmer und also, wer im Firmen-ABC jetzt Markus Lösch eingibt, wird auch finden, dass ich nicht nur in der Anwaltei tätig bin.
Okay, ich weiß, was ich nach der Folge mache. Schauen wir mal, was du sonst so treibst.
Und ich glaube, dieses immer, und da kommt es wieder über den Tellerrand schauen, Austausch außerhalb der Branche, Austausch mit Unternehmerinnen, Austausch mit Gingerit, jetzt welche Herangehensweise haben die, welchen Input kann man sich holen? Ich sage immer, es gibt keine Veranstaltung, es gibt kein Networking, kein Treffen, keine Podiumsdiskussion, wo du nicht irgendetwas für dich mitnehmen kannst.
Ja, schön zusammengefasst. Ich würde noch gerne wissen, was du so Gutes tust.
Was ich Gutes tue?
Ja, was machst du Gutes?
Ich hatte gut Arbeitsrecht, aber wenn du jetzt meinst, den...
Nein, eher so von Werten her, hast du irgendwie, hilfst du irgendwo aus, machst du irgendwas, also, welchen Beitrag leistest du so zur Gesellschaft?
Ich habe neben meiner Anwaltstätigkeit so zwei weitere Herzen, die in meiner Brust schlagen. Das eine ist meine Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Matznes im Waldviertel, Oberes Waldviertel. Ich bin auch im Arbeitsausschuss Recht des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommandos. Da stellen wir uns ganz verschiedene Fragen, die ganz weit vom Arbeitsrecht weg sind. Diese Tätigkeit im Rahmen der Freiwilligen Feuerwehr und aber auch meine Tätigkeit in einem Vereinsvorstand. Das ist der Verein Zuversicht, ist eine Einrichtung im Bezirk Wendhofen an der Theia. Dieser Verein betreibt einerseits das Haus der Zuversicht. Das ist eine Therapieeinrichtung für Kinder mit Lernschwierigkeiten, mit Behinderungen geistiger und körperlicher Natur. Und daneben betreiben wir auch eine Tagesstätte, wo derzeit, jetzt werde ich mal von meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen sicher gerügt, aber ich sage jetzt mit 22, 23 Personen dort arbeiten in einer Tagesstätte, die unter Arbeitsanleitern sozusagen sinnvolle Tätigkeiten entfalten und da schließt sich der Kreis zum Arbeitsrecht wieder. Vielleicht, wenn ich weniger im operativen Business bin, dass ich mich vielleicht auch mehr einsetze oder mehr beschäftige, hoffentlich mit der Frage, wie kann man Personen, die jetzt vielleicht am Arbeitsmarkt, am ersten Arbeitsmarkt nicht gleich Fuß fassen können, die vielleicht eine geistige, körperliche Behinderung haben, wie kann man die in die Arbeitswelt integrieren? Und das ist unser hohes Ziel. Wir sagen Gehalt statt Taschengeld, weil auch diese Tätigkeiten in den Tagesstätten ist eine wichtige Tätigkeit und soll nicht nur durch ein Taschengeld, das sich in einem sehr beschränkten Bereich bewegt, abgegolten werden. Ich glaube, das ist sozusagen meine Zukunftsvision, dass ich mich vielleicht abseits der Kanzlei da noch mehr betätigen kann.
Sehr cool. Ich muss da jetzt auch dazu sagen, das war jetzt nicht irgendwie vorher abgemacht und ich wusste auch nicht, dass du so ein guter bist. Ja. Aber ich wollte dich eigentlich aufbladeln, um ehrlich zu sein. Also, ja, ich will die Rechtsanwälte ein bisschen so, hey, denkt sie eigentlich auch an irgendwas Gutes? Oder seid ihr nur in den Akten?
Es ist vielleicht sicher rausgeschnitten
Nein.
jetzt.
Nein, Frage, natürlich aber, nicht. Ja. Natürlich, jetzt bist du nur noch sympathischer. Ja? Noch besseres danke. Vorbild. Ja, wir kommen eigentlich schon zum Schluss. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, nehmen wir an. Es gäbe einen Lawpreneur-Kodex, wo alle möglichen Tipps, Appelle für deine Kollegen, Kolleginnen zusammengefasst stehen würden. Was würdest du da reinschreiben?
Soll das jetzt so die Zusammenfassung auf einen Satz sein oder eine Aufforderung?
Was du möchtest, was dir am Herzen liegt, wo du einfach sagst, hey, das möchte ich eigentlich den Leuten mitgeben. Kann Mindset sein, kann irgendeine Erfahrung sein von dir?
Ich glaube, es wäre so ein schönes Wandtattoo, wo man sagen kann, take the chance. Ja? Einfach probieren. Die meisten fürchten sich jahrelang davor, ihre eigene Situation zu ändern, um dann drauf zu kommen, dass jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt gerade nicht ist, noch nicht oder noch nicht war oder vielleicht auch nie kommen wird. Es gibt den richtigen Zeitpunkt nicht. Ja? Ich glaube, dass sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen einfach unterschätzen und den Sprung ins kalte Wasser, darum finde ich das auch so gut, dass die AWAG das so betitelt, dieses Seminar, der Sprung ins kalte Wasser tut vielleicht nur den ersten paar Sekunden weh und dann kommt man drauf, welche Erfüllung das eigentlich sein kann, etwas Eigenes zu schaffen.
Ja, lustig, dass die auch diese Formulierung haben, weil meine erste Podcast-Folge hat auch geheißen, vom Anwalt zum Unternehmer, der Sprung ins kalte Wasser. Habe ich mir nicht abgeschaut, bitte, betone ich an dieser Stelle.
Das Copyright.
Oje.
Aber nein, ich glaube, das ist meines Erachtens, es gibt, glaube ich, nichts Erfüllenderes, als irgendeinen Mehrwert zu schaffen, wenn du dir überlegst, du bist jetzt Arbeitgeber und kannst Arbeitsplätze schaffen.
Ja. Ne?
Und gibst anderen Menschen wieder eine Aufgabe oder gibst deinem Team ein gemeinsames Projekt, gemeinsames Ziel. Das ist schon sehr viel.
Kann ich nur unterschreiben.
Das ist schon sehr viel, was dir wieder zurückgibt.
Finde ich schön, ist ein guter Schluss. Markus, vielen herzlichen Dank. Das war eine richtig coole Folge und ich glaube auch sehr, sehr interessant für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte da draußen, deine Kollegen. Und ja, ich glaube, wir müssen es mal fortsetzen.
Sehr gerne. Also vielen lieben Dank für die Einladung und ich bin schon bei der 100. Folge sozusagen, da will ich eingeladen werden.
Auf jeden Fall. Gibt's ein Special mit dir. Vielen Dank.
Danke.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Falls ja, send die Folge gerne an deine Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht auch hören sollten. Außerdem freue ich mich natürlich über deine Bewertung und wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, folge dem Podcast und folge uns auch gerne auf Social Media unter Legal Concept. Mein Name ist Sarah Sammer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal bei Lawpreneur, dem Unternehmerpodcast für Rechtsanwälte. We'll be right back.